Optimismus ist was für Arschlöcher und Terraner.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe gute alte Daily Watch. Und er hat das erste Staffelfinale heute zum Thema. Und die Folge hat den Titel Das Monster ist erwacht im Original, Leviathan Wakes. Übrigens auch der Titel des ersten Buchs der Reihe. Und dann hauen wir schnell die Fakten raus. Erschienen am 2.2.2016, 42 Minuten lang. Die Regie führte Terry McDonough und das Drehbuch schrieben Mark Fergus und Hawk Ostby. Dann schauen wir mal, was im Finale so passiert. Wir sind erstmal bei Naomis Gruppe. Die Schießereien, die da geraten sind, ist vorbei. Sie sprechen mit Sammy, der auch noch fit und am Leben ist. Der Spion ist wieder abgehauen. Und sie lassen sich von ihm zu den Versorgungsschächten führen, weil Naomi sagt, die nutzt die OPA grundsätzlich, um sich in so einer Station zu bewegen, und sie wollen sich halt zu Rossi bewegen, und aber das unerkannt. Man nimmt auch noch einen Mann und ein Kind mit, die darum bitten, mitgenommen zu werden. Das sagt der Mann, bittet darum, dass man die beiden mitnimmt. Miller und Holden derweil haben irgendwie eine medizinische Station entdeckt und spritzen sich irgendwelche Mittel, mit denen sie dann hoffentlich lange genug am Laufen gehalten werden, um noch zu Rossi zu gelangen, wo man dann sie wirklich versorgen könnte mit ihrer radioaktiven Verseuchung. Anthony Dresden derweil ist bei Julie Mao und nochmal und sammelt weitere Proben von ihr ein. Und labert von was weiß ich alles. Das hier wird die Menschheit retten. Ach, was weiß ich. Verrückte Wissenschaftler. Und dann sehen wir den Vorspann. Nach dem Vorspann sind wir erstmal wieder bei Holden und Miller. Denen geht's deutlich schlechter. Vor allem Miller kotzt sich eigentlich immer wieder die Seele aus dem Leib in der Folge. Werden dann unterbrochen von einigen Soldaten. Also sie versuchen auch zur Rossi zu kommen. Die U-Bahn fährt nicht mehr, und wie gesagt, dann hören sie auch noch, dass Leute kommen, und sie verstecken sich vor ein paar der oberen, CPM heißt die Firma anscheinend, die das hier alles macht, CPM-Soldaten in einer Spielhalle, werden da, also da geht es dann auch so ein bisschen hin und her, aber werden dann da auch von einem Typen entdeckt, den sie ausschalten, der allerdings von seinen Leuten nicht gesucht wird, da haben sie ein bisschen Glück, und die anderen verschwinden dann nämlich auch. Dann sind wir einmal auf der Erde bei Avasarala, und es gibt eine Diskussion darüber, Souther ist dabei und auch Aaron Wright, und die diskutieren darüber, ob man der Nachricht von Fred Johnson aus der letzten Folge vertrauen kann oder nicht. Souther ist da der Meinung wie Aaron Wright, dass Fred Johnson lügt, und Avasarala sagt aber ja, aber wenn er nicht lügt, können wir uns das leisten, das nicht zu untersuchen. Also vor allem gegenüber Souther sagt sie, dass es eine Untersuchung gemacht werden muss. Laut Aaron Wright war der Geheimdienst den Triebwerken schon länger auf der Spur, was Avasarala direkt als offensichtliche Lüge erkennt, denn sie hat ja in der letzten Folge quasi diesen Stick gefunden und geforscht an den Triebwerken. Mal nachgeforscht, und da hat sie ja beim Geheimdienst nichts gefunden. Also offensichtlich ist es eine Lüge, die Aaron Wright erzählt. Und dann heißt es noch, ja, jetzt hier Sicherheitskonferenz, Sicherheitsbesprechung, und auch ein paar externe Berater sind mit dabei. Und einer dieser Berater ist anscheinend Jules-Pierre Mao, von dem wir ja wissen, dass er hinter der ganzen Sache steckt. Auf Eros derweil ist Naomis Gruppe jetzt auf dem Weg zu den Docks. Sie nutzen die Versorgungsschächte, wo die OPA-Markierungen hinterlassen hat, um sich zu orientieren. Holden und Miller derweil haben dem Typen, den sie ausgeschaltet haben, irgendeine Art Pad abgenommen, mit dem sie quasi den Weg zur Rossi finden können. Sie sehen da auch, dass da, wo sie jetzt waren, an diesem kleinen Platz, irgendwelche Aufzeichnungsstationen aufgestellt worden sind, also mit Kameras und Transmitter und was weiß ich alles, die irgendwelche Daten schicken können. Dann funktioniert die U-Bahn anscheinend wieder, weil es fährt eine ein, die ist allerdings voller mit dem Zeug, das auch Julie umgebracht hat, infizierter Leute, also die leuchten dann so leicht bläulich. Das ist keine gute Nachricht. Und ihnen wird klar, dass diese Station hier für ein ziemlich krankes Experiment genutzt wird. Nämlich offensichtlich werden hier die Leute alle mal schön verseucht und man guckt, was dann passiert mit den Menschen. Das ist ziemlich heftig. Eigentlich ist es ganz schön krasser Nazi-Scheiße, ehrlicherweise, der da passiert. Ja. Naomi derweil läuft in eine Sackgasse. In den Tunneln, das ist natürlich ein kleines Problem. Julies Körper wird derweil bestrahlt und das aktiviert das Zeug anscheinend und das fängt jetzt an, sich auszubreiten. Genau, in der Sackgasse gibt es ein bisschen Diskussionen und man sieht durch ein Gitter, das über den Versorgungstunneln ist, wo eine Frau drauf liegt, der irgendein Zeug aus dem Maul läuft und das trifft den Mann, den sie mitgenommen haben, also den Gürtler. Und das Kind läuft dann weg. Naomi rennt dem hinterher. Offensichtlich, ja, man geht, genau, also wie gesagt, der ist, hat er halt Kotze auf den Arm bekommen. Naomi findet dann das Kind. Es kommen auch weitere Flüchtlinge hinzu. Also sind noch nicht alle fertig und tot quasi. Miller und Holden treffen unterwegs auf zwei CPM-Soldaten. Das müssten aber Leute sein, die auch Gangster auf Sirius waren. Sie nehmen, Miller tötet beide und sie nehmen ihnen die und will ihnen die Klamotten abnehmen und sich somit tarnen. Dann gibt es das Gespräch zwischen Naomi und den anderen Flüchtlingen. Da ist eine dabei, die das Kind kennt. Und jetzt wird es ein bisschen heftig, weil, also Naomi bietet ihnen an, sie mitzunehmen. Zwei Typen kommen auch mit, aber die Frau, die das Kind kennt, will nicht mitkommen. Und wir wissen ja, dass wer auch immer auf dieser Station bleibt, nicht überleben wird. Aber Naomi kann sie nicht davon überzeugen. Nein, sie will das Kind zu ihrem Onkel bringen. Was ja irgendwo verständlich ist, aber das wird halt, heißt halt, dass die alle sterben werden. Ja, so ist es. Holden trifft derweil, also ist von Miller so ein bisschen weggetapst und trifft dann auf den Spion, der hier noch rumläuft, der versucht ihn zu bequatschen, dass er ihn mitnimmt. Holden hält ihn mit einer Waffe in Schach und schießt dann auch auf ihn und verjagt ihn damit. Holden ist, glaube ich, auch ganz schön am Ende. Naomis Gruppe ist dann wieder in der Sackgasse und diesmal treten sie sich durch das recht dünne Metall, was da am Ende ist, durch und finden einen Leiterschacht und sind alle glücklich, weil irgendwie heißt das, ja, jetzt haben wir es gefunden, jetzt finden wir den Weg zur Rossi. Dann sind wir nochmal kurz auf der Erde bei Avasarala, die ist bei sich zu Hause, sitzt mit ihrem Mann auf dem Dach und sinniert über die Gefahren, der sie schwebt. Also offensichtlich ist ihr klar, dass Aaron Wright irgendwelche schmutzigen Spiele veranstaltet. Ihr ist auch klar, dass de Graaf sich wohl nicht suizidiert hat, sondern umgebracht worden ist von Aaron Wright, also oder auf Befehl von Aaron Wright, weil er was rausgefunden hat, was er nicht rausfinden sollte. Und ja, das sie schickt ihren Mann und den Rest der Familie jetzt nach Luna, was der Mond ist. Der ist halt auch besiedelt. Und ja, selbst bleibt sie aber auf der Erde, um undercover weiterzuarbeiten und weiterhin auch von Aaron Wright unterschätzt zu werden, aber rauszufinden, was der letztendlich eigentlich will. Dann sind wir die restliche Folge auf Eros. Naomis Gruppe erreicht jetzt die Rossi. Als die Frage ist, wo der Typ gelandet ist, der die Kotze abbekommen hat, sagt Sammy, ja, der hätte infiziert sein können. Offensichtlich hat er ihn erschossen, um auf Nummer sicher zu gehen. Also umgebracht zumindest mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Hart, aber tatsächlich in dem Moment irgendwie auch nachvollziehbar, weil du weißt ja wirklich nicht, was passiert, aber es ist natürlich schon auch, ich sag mal, moralisch grenzwürdig, grenzwertig. Dann sehen wir, wie Miller und Holden auch Richtung Docks kommen, allerdings noch nicht an der richtigen Stelle sind. Und jetzt ist da das Problem, dass da das Schiff der CPM ist und die von der CPM engagierten Gangster auch auf das Schiff wollen, aber von den höheren CPM-Leuten an ein anderes Dock geschickt werden. Offensichtlich will man die auch einfach da lassen. Und ja, das Problem ist, man müsste da an denen vorbei. Das wird aber schwierig, weil du kommst ja nicht so wirklich durch Problem. Sammy, derweil auf der Rossi, der will jetzt direkt losfliegen, will nicht auf Miller und Holden warten. Naomi will noch warten, weil sie sagt, dass sie Holden 3 Stunden versprochen hat und die sind noch nicht um. Sammy, ich sag mal, insistiert per Waffe. Also er bedroht Naomi mit einer Waffe. Amos, der ihm grundsätzlich erst noch zugestimmt hat, erschießt ihn dann allerdings, weil, ja, wie gesagt, das haben wir schon rausgefunden, dass Amos eigentlich immer das tut, was Naomi ihm sagt. Und wenn jemand Naomi bedroht, dann solltest du das nicht in Amos Gegenwart tun, weil dann bist du tot. nicht schlau. Naja. An den Docks bei Miller und Holden, die beiden sind ja in CPM-Klamotten und Miller heizt den ganzen Konflikt ordentlich an, sodass es dann zur Schießerei zwischen den zwei Gruppen kommt. Im Chaos kommen Miller und Holden dann auch an allen vorbei in den Aufzug rein. Miller rächt sich noch an einem der Gürtler oder einem der Gangster, die da sind. Da ist nämlich der Typ dabei, der Havelock angegriffen hat, gepfählt hat und den erschießt Miller noch. Und ja, also wie gesagt, die beiden kommen in den Aufzug und fahren jetzt Richtung Rossi. Erreichen das Dock auch, glauben dann erst, dass sie schon geflogen sind, also sie versuchen irgendwie die Rossi zu erreichen. Wie gesagt, sie glauben, dass die jetzt schon weg sind, weil erstmal keine Antwort kommt, aber dann öffnet sich das Dock doch und Amos schöner Kopf erscheint. Und ja, also letztendlich kann man doch zusammen fliehen. Die beiden werden auf die Rossi gebracht, medizinisch behandelt. Man merkt, dass zwischen Naomi und Holden jetzt ein richtig gewachsenes Vertrauen ist. Also diese Mannschaft ist in der Staffel zusammengewachsen. Alex löst, also da Sammy tot ist, der hätte die Klammern lösen können. Die kann er jetzt natürlich nicht mehr lösen. Muss mal irgendwie anders loskommen und Alex löst das, indem er die Gasfrachtermaskerade von der Rossi abtrennt und so die Rossi freikriegt und Eros verlassen kann. Wir sehen auch, wie ein Tarnschiff Eros verlässt und da ist Dresden an Bord und der, ja, hat ganz viele Aufzeichnungen von dem, was auf Eros passiert und sendet diese Daten zu anscheinend deren Zentrale, die auf der Station Tod sich befindet. Alex sieht diese Übertragung allerdings und sieht vor allem, wo sie hingehen. Haut noch so einen Kommentar raus mit, ach, jetzt wissen wir, wo die Bösen sind. Also offensichtlich weiß man jetzt, wo man hin muss. Also wo man die Übeltäter finden kann. Dann sehen wir als allerletzte Szene der Folge noch, wie der Spion auf Eros rumwandert und Eros scheint sich zu verändern. Wir sehen das, was wir am Anfang der Staffel gesehen haben auf der Anubis, wissen wir inzwischen, dass es die Anubis war, wie da quasi dieses blaue Zeug so ein bisschen wie Glühwürmchen ausstrahlt und ja, aus diesen Glühwürmchen auch ein Männchen formt, so sieht es zumindest aus, und dann wird der Spion von irgendeiner Art Ranke geschnappt und quasi gefressen von dem Zeug, also irgendwie hochgezogen, und ich denke mal, dass er auch eine Art Nahrung ist für das Zeug, was da Scheiße baut. Gut, und so endet die Folge dann auch und die Staffel. Und jetzt muss ich noch eine Wertung abgeben. Und das tue ich mich ein bisschen schwer. Ich habe jetzt eine 9 gegeben, weil ich grundsätzlich die Folge richtig gut finde. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, wie man die Geschichte aufgeteilt hat. Also das ist ein bisschen eine Krankheit der ersten 2 Staffeln. Oder besser gesagt, also ein Problem, das die erste Staffel auslöst und das sich dann in der zweiten Staffel auch noch so ein bisschen weiter trägt, ist nämlich, dass man erst später zu dem Prinzip gegangen ist, ein Buch, eine Staffel. Also, ich kann das ja mal jetzt kurz ausbreiten. Erste Staffel ist so 2/3 vom ersten Buch. Dann sozusagen endet auch die zweite Staffel irgendwo mitten im zweiten Buch und in der dritten Staffel macht man dann den Rest vom zweiten Buch und das gesamte dritte Buch und ab Staffel 4 hast du einen Roman, eine Staffel. Und das sorgt ein bisschen für in Staffel 1 und 2 für Staffelfinals, die ein wenig underwhelming sind. Weil sie halt auch nicht das Ende quasi eines Teils dieser Geschichte ist. Und das merkt man dann doch sehr. Und das ist ein bisschen schade, aber es ist trotzdem eine gute Folge. Ich gebe ja eine 9 von 10. Aber ja, da ich kann da keine 10 für geben, weil es als Staffelfinale mich jetzt nicht so catcht. Aber okay, ist ja völlig in Ordnung. Gut, dann sind wir durch für heute. Ich kann noch sagen, folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn auch gerne. Und dann hören wir uns morgen wieder, wenn wir in die zweite Staffel reingehen. Bis dahin, ciao, ciao.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute, ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.